embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst.
RevLab. Hallo zusammen, willkommen zurück zu Holy Embodied, dem Podcast über verkörperte Spiritualität. Und wir knüpfen gleich an, wo wir aufgehört hatten vor der Sommerpause, und zwar beim Thema Authentizität. Ich kann das Wort nicht so gut aussprechen, stolpere da auch in der Sendung immer mal wieder drüber. Doch es ist ein Stichwort, ein Wort, das immer wieder auftaucht und zum Teil sogar eingefordert wird. Es leidet aber genau wie alle anderen Worte auch darunter, dass es lediglich sowas wie eine Annäherung an eine Idee ist. Also, wenn wir Authentizität sagen, wissen wir nicht unbedingt gleich, wovon wir reden. In unserem Kontext ist es aber darum wichtig, weil der Ansatz der verkörperten Spiritualität keine Regeln kennt. Yoga in diesem Sinne folgt keinen Formeln. Oder erlebte Mystik ist nicht A plus B gleich Gottes Begegnung oder Alleinheitserfahrung, sondern es ist ein individuelles Herausfinden, wie meine ganz eigene Formel für diesen Moment genau jetzt lautet. Gar nicht so einfach, right? Also, Patrick Schwarzenbach und ich, Lila Sutter, wir haben uns diese Herausforderung angenommen.
Hast du sowas wie ein Gradmesser in dir drin, um zu spüren, wie authentisch du unterwegs bist,
Patrick? Ich glaube mittlerweile ja. Ich hatte lange keinen solchen Gradmesser und habe den dann meistens im Außen gesucht oder in der Reaktion von anderen, um zu merken, ob ich jetzt gerade authentisch bin oder nicht. Und das ist ja, wie man so schön weiß, eigentlich Gift fürs Authentischsein, wenn man es im Außen sucht oder bei den Reaktionen der anderen. Und ich glaube mittlerweile, also ich merke jetzt auch gerade so, wenn es so ein bisschen Platz gibt und ich mich so wohlfühle und ich ja auch so ein bisschen langsamer werde. Ich glaube, das ist bei mir so ein Zeichen dafür, dass ich dann auf die Impulse warte und dann authentischer bin, als wenn ich so ein Programm abspule.
Und ist das Langsamsein oder langsame Werden schon ein Zeichen davon, jetzt bin ich authentisch, oder ist es eher eine Voraussetzung dafür, dass du diese Nadel von, okay, wo bin ich jetzt gerade überhaupt, hörst oder spürst? Mhm.
Was ich ganz sicher sagen kann, ist, dass es umgekehrt, also je schneller es wird oder auch im Außen, desto mehr komme ich vom Authentischen weg. Mhm. Und ich glaube, je langsamer das es wird und auch je langsamer das ich dann werde, umso mehr spüre ich den eigenen Impuls oder merke so ein bisschen, in welche Richtung es gehen sollte.
Und jetzt sind wir ja nach der Sommerpause, nach den Sommerferien oder mittendrin eigentlich noch. Mhm. Für viele ist ja dann das die Zeit, wo es geht wieder los.
Ja, wieder rein, wieder
genau,
in den Alltag.
Rein
ja.
in den Alltag ja. Und gerade jetzt hatten wir ja lange Zeit ein bisschen Retreat. Time mit Corona und all diesen guten Lockdowns, was sich dann wieder, der Rhythmus hat sich wieder etwas beschleunigt. Hast du so Rituale oder Tricks, die dir helfen dabei, auch wieder zurück in Alltaggefühl drin, dir trotzdem Langsamkeit, trotzdem Platz zu erlauben?
Ja, also ich denke, das ist ein sehr gutes Bild, das mit dem Platz. Ich glaube, bei mir hat, wahrscheinlich bei den meisten, hat nicht authentisch sein sehr viel mit Kontakt mit anderen Menschen zu tun. Also ich denke, allein im Wald fällt es uns irgendwie leichter, authentisch zu sein. Man hat dann keine Persona, keine Maske auf. Man ist so, oder ich bin dann so, wie ich bin. Dann ist so im Arbeitsalltag, muss man ja auch etwas sein. Das ist ja auch so ein bisschen die Frage, was ist jetzt irgendwie Maske, was ist Rolle, was ist jetzt irgendwie Job. Und bei mir, ich merke es aber stark, dass das authentisch sein ist für mich ein Thema des Zwischenmenschlichen. Mhm. Und da hilft es mir sehr, wenn ich so ein bisschen meinen Platz habe. Also ich habe zum Beispiel gelernt, meine Grenzen, ich mache jetzt so mit den Armen, mache ich so die Bewegung der Grenzen, meine Grenzen zu spüren. Und da gibt es so Übungen, das sieht dann ein bisschen aus wie Qigong oder so, bei dem man einfach so quasi so lange die Arme sind, nach vorne streckt, zur Seite, nach hinten, um so zu spüren, was ist mein sozialer Raum. Und man kann das dann so ein bisschen mit mehr Hokuspokus ausdrücken, im Sinn von, das ist mein Energiefeld. Man kann aber auch sagen, das ist mein sozialer Raum, in dem ich mich wohlfühle, wenn jetzt jemand neben mir oder hinter mir ansteht in einer Reihe und ich dann merke, das ist mir jetzt zu nahe. Aha. Und dann ist das so quasi in meinem Raum drin. Ja. Und diesen Raum zu spüren, das ist für mich eine Hilfe, um authentischer zu sein.
Das heißt jetzt ganz konkret, in einer Sitzung oder auch jetzt in dieser Aufnahmesituation, wenn jemand zu nahe bei dir sitzt, dann rutschst du etwas weg?
Das ist, zum einen ist es körperlich, also zu nahe, das ist ein Thema, aber ich erlebe Menschen auch, andere Menschen zum Teil auch als zu nahe inhaltlich oder emotional oder was auch immer. Also so das, ich finde, ein Beispiel ist, wenn man mit Wünschen und Themen von anderen konfrontiert ist, dann ist es für mich zum Beispiel ein Thema, gehe ich dem nach? Ist das ein Wunsch, der an mich gerichtet ist und ich muss das jetzt erfüllen, in Anführungszeichen? Oder hat das nichts mit mir zu tun? Und ich kann einfach sagen, ja, schön, das ist jetzt dein Wunsch. Ich finde, und verstärkt zum Beispiel dann noch in einer Partnerschaft. Also wenn man dann irgendwie ausloten will ich jetzt da nett und lieb sein und da einfach machen? Oder ist es jetzt einfach auch okay, wenn ich sage, nein, sorry, das mache ich jetzt nicht?
Ja, zu Authentizität gehört ganz stark das Thema Grenzen. So wie bin ich unterwegs, womit ist mir wohl auch? Und dann, oder für mich hat ein erster Schritt viel damit zu tun, überhaupt diese Grenzen zu merken.
Ja, absolut.
Eben räumlich, absolut. Energetisch, absolut. Irgendwie zeitlich zum Teil auch. Was brauche ich da? Und dann in einem zweiten Schritt das kommunizieren zu können. Ja. Und dann kommen eben die anderen wieder ins Spiel. Mega. Und das Thema die anderen ist ein ganz ein Minenfeld, oder? Weil solange wir nicht Eremitinnen sind, haben wir immer mit Menschen zu tun. Mhm. Und zum Teil mit Menschen aus ganz, ganz, ganz anderen Kontexten oder frag mich nicht was. Und dann, wie kann ich dort authentisch bleiben?
Ja.
Mich nicht verraten und trotzdem nicht einfach nur ein Arschloch sein.
Ja, absolut. Und ich finde, du beschreibst das sehr treffend. Das ist so, ist auch die Frage, wie halte ich meine Grenzen? Oder sind das so quasi die Hände nach außen gestreckt im Sinn von, geht bloß alle weg, ich habe keine Lust auf euch, niemals? Oder ist es so ein, so quasi, und das ist mein Raum und den möchte ich halten, mit den Händen so quasi, also Handflächen nach innen gedreht? Wo auch Berührung möglich wird. Also ich finde, Grenzen sind ja auch Orte, an denen man sich reiben kann, man kann sich dort berühren. Es ist ja nicht so, dass Grenzen einfach Mauern sind, sondern Grenzen sind ja, also gerade in organischen Lebewesen ist das ja durchlässig. Also unsere Haut schwitzt und atmet und alles. Es ist ja nicht so eine, es ist ja nicht irgendwie Backstein oder Eisen.
Und trotzdem hat zum Beispiel die Leber eine ganz klare Grenze, oder? Dass sie eine Leber sein kann.
Genau.
Wenn sie das nicht hätte, wäre sie keine Leber und könnte die guten Leberfunktionen nicht erfüllen.
Genau.
Also das heißt, es braucht eine gewisse, Kieran nennt das Autonomie, um nicht einfach
zu verfließen.
Einfach ständig immer nur verflossen zu sein. Genau.
Ich finde es spannend, dass du gefragt hast, so quasi, wie merkst du das und so? Weil ich finde, das ist für mich jetzt in meinem Erleben schon ein sehr später Schritt. Also ich habe, für mich war authentisch sein, ich würde sagen, in meinen ersten 25, vielleicht 30 Lebensjahren, hatte sehr viel zu tun mit Lügen und nicht die Wahrheit sagen. Das war für mich so der Gradmesser von authentisch sein. Auch dieses Klassische, was man ja so aus der Bibel zum Teil hört, du sollst nicht lügen.
Also ich lüge nicht, also bin ich authentisch.
Genau, das war so mein Link. Und für mich war dann wie später so die Überlegung, authentisch sein hat ja auch mit Leben zu tun und mit in der Welt sein und hat mit Handeln zu tun, hat mit irgendwie Präsenz zu tun. Also es ist viel mehr als nur diese Wortebene, was Wahrheit ausmacht.
Ja, und zum authentisch unterwegs sein in der Welt gehört manchmal auch Lügen.
Ja.
Für manche ist das ein großer Schock und sie finden so, ja, aber was? Also dann bist du nicht immer ehrlich. Nein, ich bin nicht immer ehrlich. Ja. Weil je nach Situation ist es einfach nicht angebracht.
Das ist, finde ich, das eine. Und das andere ist auch Schauspielerinnen und Schauspieler in ihrer Rolle, die, man würde dem ja dann nicht Lügen sagen, sondern es ist eine Form der Anpassung, die aber bewusst gemacht wird und auch aus diesem inneren Kern kommt, oder? Ja. Und das, finde ich, ist der Unterschied zu einem Lügen, um es zum Beispiel allen recht zu machen.
Das stimmt, ja. Ja, es gibt ein Lügen, das quasi nach außen gerichtet ist und innen weiß ich aber, es ist eine Lüge, genau. Und das stimmt nicht. Ich spiele quasi einfach jetzt dieses Spiel mit, weil das in dem Moment wahr ist.
Ja.
Das Mitspielen, oder? Ohne, dass das, was ich sage, wahr ist.
Genau. Und ich glaube gerade so, also in dieser biblischen Form ist auch nicht die Lüge gemeint, ist die, wenn uns jemand fragt, ja, sieht das jetzt irgendwie schön aus an mir oder so, wie geht's dir denn heute? Und man sagt, hey, ja, es geht mir okay. Ja. Das ist nicht die Lüge, sondern es ist ja eigentlich das falsche Zeugnis vor Gericht. Also, dass ich nicht gehe und sage, ja, doch, der hat mir diese Ziege geklaut und dieser dann irgendwie, weiß doch auch nicht, gesteinigt wird oder ins Gefängnis muss oder was auch immer. Das ist damit gemeint, oder? Und das andere, so die Alltagslügen, die sind eine andere Kategorie. Und ich finde, das ist auch noch wichtig, weil ich war dann so auf dem Weg im Sinn von nur noch die Wahrheit.
Ja.
Und zwar die Wahrheit, alles, was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, auszusprechen.
Ja.
Und ich habe dann bei der übers Internet und über ein Buch so dieses Radical Honesty gefunden.
Das ist
ein Amerikaner und der propagiert das. Und ich habe dann am Anfang gedacht, ja, eben, ich habe so ein bisschen Mühe mit Wahrheit, Nicht-Wahrheit, Lügen, Nicht-Lügen. Dann sage ich jetzt einfach nur noch die Wahrheit.
Ja.
Und? war für die anderen mühsam, für mich selber auch sehr mühsam. Und es war auch ein enormer Ego-Trip. Also es war auch so, ich habe dann wie die Menschen um mich herum zu meinem Therapiezimmer gemacht, indem dass ich dann einfach das ausprobiert habe. Und dann von Menschen auch die Rückmeldung erhalten haben, aber das musst du mir jetzt nicht sagen. Oder dass ich dann Ex-Freundinnen gestanden habe, dass ich sie einmal betrogen habe und ich war aber schon irgendwie 15 Jahre nicht mehr mit dieser Person zusammen.
Ja.
Und die dann gesagt hat, aber erstens, das hat jetzt nichts mit meinem jetzigen Leben zu tun und nur weil du da irgendwie einen inneren Reinigungsprozess machen willst, lass mich bitte in Ruhe mit dem Zeug. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es auch so einen sehr großen Ego-Anteil da drin hat. Und die Grundüberlegung von diesem Richard Blanton ist eigentlich, dass man sich selber damit entlarvt, wie kleinlich und wie egoistisch und so unsere Gedanken sind. Also dass man das wie merkt und dadurch in ein tieferes Sein kommt. Also dass man dann wie so merkt, ich kann meinen Gedanken, zu meinen Alltagsgedanken, nicht so vertrauen und so glauben, wie ich das eigentlich das Gefühl habe. Das wie so am eigenen Leib zu erfahren, eben mit all diesen Situationen, in die man sich da hineinmanövriert, das wäre wie so die Idee dahinter.
Also die Idee klingt gar nicht so schlecht.
Absolut.
Also zu kapieren, dass die Gedanken nur lügen, meistens, eigentlich fast immer, das ist ja schon mal gut, aber muss ich das dann so in die Welt kotzen?
Also ich finde
deine Erfahrung nicht unbedingt.
Genau, und ich finde, wie du sagst, die Erkenntnis so im Sinn von, den finde ich blöd, die finde ich doof, da bin ich viel klüger, da bin ich viel schöner, da bin ich das, einfach das auch zu merken, was das so für ein, was wir uns auch permanent selbst für Bilder zuspielen oder uns irgendwo höher oder kleiner machen und so weiter, das ist, also das zu sehen und zu merken, das kann ja auch in einer Meditation geschehen. Finde, diesen Teil finde ich wertvoll, aber wie du sagst, das dann permanent nach außen zu projizieren, ja, und ich finde, es hat auch so ein bisschen mit einem Label zu tun. Also ich finde, wenn ich jetzt das mal ausprobiere und sage, hey, schaut, ich mache einen Versuch, ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein, ja, trag dir das mit, finde ich, das ist das nochmal etwas anderes, als eben, wenn ich dann einfach durch die Welt laufe und irgendwie, du bist ein Arschloch, du bist doof und so, dir wollte ich auch noch sagen. Es ist so auch ein, ja.
Das stimmt, das stimmt. Also authentisch unterwegs zu sein heißt eben nicht einfach immer allen alles zu sagen. Was hast denn du für einen Weg gefunden, um zum Beispiel Grenzen oder eben Unangenehmes, was auch zu deiner Authentizität gehört, zu kommunizieren? Hast du da...
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, das ist nach wie vor ein Thema für mich. Also ich glaube, das ist nach wie vor jetzt nicht einfach. Also ich bewundere zum Teil Menschen, die so hinstehen können und sagen, das will ich und so und so und sowieso abgesteckt und jetzt wisst ihr es alle. Da bin ich, glaube ich, sehr viel irgendwie mehr darauf bedacht, was denken andere von mir oder ja. Was will der oder die von mir? Also dass diese Antennen, die sind bei mir, ich glaube, stark eingestellt. Also was mir sehr hilft, ist eigentlich zuerst einmal zu wissen, was ich will. Und dass ich das nicht herausfinden kann im Gespräch, in der Situation drin dann, sondern dass es wie hilft, dass ich vorgängig herausfinde, was ich eigentlich möchte. Das ist für mich ein wichtiges Ding. Also es gibt so ein Buch, ich weiß nicht, wie der heißt, der englische Titel ist irgendetwas, How to Not Give a Fuck.
Ja,
so,
genau.
Weißt du, ja,
ich weiß.
So ein oranges.
Matthew oder so, glaube ich.
Irgend so etwas.
Finden wir raus.
Genau. Und er, also ich finde, sein Hinweis, dass man zuerst einmal so quasi etwas braucht, das einem wichtig ist, um dann sagen zu können, und all das ist mir aber nicht wichtig, das finde ich sehr eine kluge Überlegung. Also dass es nicht so ist, so dieses, alles ist mir egal, sondern es ist wie so, diese Dinge sind mir egal, weil mir das so wichtig ist. Und,
ja.
und so das eigene Wichtige herauszufinden und dann aber auch sagen zu können, hey, und das möchte ich nicht und das möchte ich nicht, das ist für mich, glaube ich, ein guter Weg. Und zum Beispiel in der Diskussion selbst zu mir zurückzukommen. Und das kann zum Beispiel heißen, ganz konkret den Blick abzuwenden, kurz wegzuschauen und dann wieder in den Kontakt zu gehen. Also so diese banalen Dinge, aber das ist so etwas, das mir jetzt zum Beispiel hilft.
Ja. Kleine Klammerbemerkung, das hatte ich gerade letztens, hatte ich ein Gespräch, in dem wurde ich darauf angesprochen, oder es war irgendwie so, wieso schaust du mich nicht an?
Ja.
Und dann war meine Antwort war genau das. Manchmal muss ich wegschauen, um quasi zu hören, was ich eigentlich sagen will. Ja. Weil wenn ich dich anschaue, dann ist da schon mega viel Information da. Ja. Und dann höre ich auf eine Art schlechter, also ohne schlecht jetzt als negativ
natürlich.
Zu meinen.
Ja,
aber es ist da schon eben viel Informationsfluss da und dann manchmal wegzuschauen und dann so, okay, was kommt jetzt? Was höre ich jetzt? Was brauche ich jetzt auch?
Also ich finde es zum Beispiel sehr bezeichnend, dass in diesen griechischen Tragödien die Seherinnen oder Seher häufig blind sind. Also es sind häufig die eben dann nicht so im alltäglichen Kontakt sind, sondern sie schauen an ein anderes Ort und sind darum eben Seherinnen oder Seher und merken darum so quasi etwas von dieser größeren Wahrheit oder was auch immer. Und ich glaube, das stimmt so im Kleinen, auch im Gespräch. Das ist eben so, dieses nach innen hören braucht einfach einen kurzen Kontaktabbruch, um nachher wieder reinzugehen.
Ja. Ich würde vielleicht nicht Kontaktabbruch sagen, aber einfach so ein bisschen die Aufmerksamkeit etwas weit. Ich glaube, es hat damit zu tun, weiter werden zu lassen, anstatt so ganz fokussiert zu sein.
Vielleicht ist es das, das.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Du hast gesagt bei diesem Buch How Not to Give a Fuck, dass es wichtig ist, zu wissen, was ist es, was mir wichtig ist und dann von dort aus zu merken, was ist mir egal. So das Poster von einer spirituellen Person oder jemandem, der oder die Yoga macht oder so, ist ja, es ist alles egal. Es kann kommen, wie es will, und es ist alles okay. Es ist alles im Fluss. Bläh, bläh, bläh. Und das ist ja dann ein Verrat der Authentizität, ein Verrat meiner selbst auch.
Ja, das, und ich finde auch nur schon das Weltbild, es ist alles egal und es ist alles im Fluss, ist ja auch etwas, das ich halten muss. Also wenn ich die Vorstellung habe, es gibt nichts Festes und es ist eh alles egal, ich habe diese Gelassenheit, dann ist das auch etwas, das mir wichtig ist. Also ich bin nicht der, der an allem festhält und ich bin nicht der, der da so quasi sagt, das und das und das ist so, sondern ich bin der, bei dem alles im Fluss ist. Und auch das ist eine, ja, also wenn man auch diese Weltsicht permanent loslässt und dann wieder eine andere hat und so und auch diese Weltsicht immer im Fluss ist, dann kann es auch, also dann definiert man sich ja auch nicht über diese Weltsicht.
Genau.
Ja, und ich finde, ja, nur schon das Bewusstsein zu haben, dass wir vergänglich sind und dass mir das wichtig ist, das finde ich etwas, das zu dieser Authentizität gehört. Also ich bin nicht der, der das Gefühl hat, ich könnte ewig leben und das Materielle ist irgendwie, ja, ist ewig und ich kann mich daran halten, sondern ich sehe mich als jemand, der anders ist.
Bin nicht sicher, ob ich das verstehe.
Also ich möchte damit nur sagen, dass eine solche Sicht, sagen wir jetzt dir, nehmen wir diese Yoga-Lehrerin, dass das ja auch eine gepflegte Sicht ist, im Sinn von, das ist ja auch etwas, das geübt sein will und so weiter. Und dass diese und dass das dadurch auch wieder zu etwas Festem wird, respektive etwas.
Ja, voll. Also es ist eigentlich ein Widerspruch.
Ja, genau. Und das ist ja auch, also es ist ja auch gar nicht schlimm, aber ich glaube auch Leute, die sagen, es ist mir alles egal, das ist, ja, also so funktionieren wir wahrscheinlich nicht.
Nein, und dann hat es etwas sehr Künstliches mega, und darum ja, nicht mega, Echtes.
Mega, ja, glaube ich auch.
Das war schon immer das, was mich einfach stört. Wenn ich merke, etwas ist nicht echt, etwas stimmt einfach nicht.
Und ich finde,
nervt mich das.
Ja, und ich finde, die Menschen, die wirklich so leben, also wirklich so auch mit dieser Gelassenheit, ich finde, die müssen das dann auch nicht sagen. Also ich finde, denen merkt man es ja meistens einfach an. Und die haben aber dann auch andere Themen. Und lustigerweise oder spannenderweise gibt es dann Dinge, die ihnen sehr wichtig sind. Also ob es dann die Umwelt ist oder ob es irgendwie Gerechtigkeit ist oder was. Also sie setzen sich ja dann auch für etwas ein. Ja.
Ja.
Wie ist es bei dir? Wie merkst du, dass du authentisch bist?
Ich glaube, wenn ich gefühlt nichts unter den Teppich kehre.
Okay.
Wenn gefühlt eben auch, wie du das schon beschrieben hast, so ein Gefühl, so Platz da ist und oder noch viel pragmatischer, wenn es mir wohl ist.
Ja.
Ich glaube, man kann das ganz einfach sagen, wenn es mir wohl ist und mir ist wohl, wenn mein Körper entspannt ist, wenn ich merke, mein Atem fließt, wie er halt gerade fließt, es hat wenig Spannung im Körper, ja.
Ja. Kannst du auch authentisch traurig sein oder authentisch wütend?
Ja, kann ich,
ja.
Das ist auch manchmal schwierig, ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel schon einmal erzählt habe hier. Ich war mal in einem Retreat mit meinen KlientInnen und nach einer Yogastunde Da war einfach so mega viel Trauer da. Oder die Trauer hat mich einfach, die war einfach da.
Bei und dir oder bei
mir,
allen?
Genau,
bei dir vor
bei
allem.
Mir. Ja. Das hat mich, irgendwas hat mich so tief berührt, dass da so ein Trauersäckli fast aufgebrochen ist. Und ich weine dann halt einfach, also weil ich habe wirklich keine Ambition, mich zusammenzureißen, null. Und dann saß ich da am Nachttisch und ich habe einfach geweint. Und ich habe gesagt, hey, look, ich muss jetzt einfach brüllen. Das ist voll okay. Das ist jetzt einfach so. So im Sinn von, lasst euch nicht irritieren.
Ihr müsst
das
euch keine Sorgen machen.
Nein, es ist eigentlich alles gut. Ja. Ich bin jetzt einfach traurig und muss weinen. Und ich habe gemerkt, wie das für einige recht komisch
war. Ah, wirklich?
Ja, ich meine, stell dir vor.
Die Mutter weint und wir alle sind doch hier und sie weiß doch, wo es durchgeht.
Ja, ich meine, das stellt doch das Bild komplett auf den Kopf von eben Yoga-Lehrer sind so oder frag mich doch nicht was. Das hat dann mit, ich bin in meiner Rolle Oder es hat mit diesen Rollenzuschreibungsdings nichts mehr zu tun.
Ja, logisch.
Aber das war für mich persönlich und ich glaube auch für alle, die an jenem Tisch saßen, war das ein mega heilsamer und wichtiger Moment.
Denke ich auch.
Weil es ist so, ja, ich verstecke mich nicht. So, das ist meine Trauer.
Ja.
Du musst nichts damit machen.
Ja.
Es bewegt sich jetzt einfach durch mich hindurch und dann ist danach wieder gut.
Ja, und das darf so da sein, wie wenn die Freude da ist. Oder? Das ist auch nicht so, wenn du jetzt lachen würdest am Tisch und eine humorvolle Geschichte erzählst, würde ja auch niemand sagen, uiuiui, geht's ihr gut, sie lacht. Das ist ja auch dieses Stigma der Trauer, dass irgendwie wie so, aber das darf dann nicht sein. Also
genau,
quasi,
genau.
So irgendwie Wut und Trauer sind so die zwei Dinge, die...
Die sind schwierig.
Ich habe jetzt gerade überlegt, dass das Beispiel... Oder was bei mir so am nächsten kommt, sind Beerdigungen, bei denen ich wirklich, wirklich berührt bin, bei denen ich wirklich merke, wow, das ist jetzt auch für mich mehr als nur so quasi eine Verabschiedung oder ein Ritual. Und ich finde es da schon noch spannend, dass es, in anderen Kulturen zieht sich ja diese Person bewusst um, die so ein Ritual macht. Das ist ja auch bei uns zum Teil, dass man da einen Talar anzieht oder irgendein besonderes Kleid, das man nur für diese Rolle hat. Und ich finde, in diesen Momenten ja sichtbar zu machen, dass ich ganz bewusst in eine Rolle schlüpfe, also ein Stück weit nicht authentisch bin, ist aber zum Teil auch für dieses Ritual, glaube ich, ein großer Schutz. Ich habe mir nur überlegt, was macht der Unterschied aus von deiner Geschichte, bei der ich finde, das ist sehr schön, hatte diese Trauer Raum, und zu einer Geschichte, in der ich oder jemand anderes vorne steht und dann einfach weint und nicht mehr sprechen kann. Weil ich glaube, das wäre dann so eine Form von, ja, dieses Ritual nicht ausführen können, was wahrscheinlich dann auch den Trauerprozess für andere Menschen erschweren würde.
Meinst du?
Ich würde es behaupten. Also ich denke, weil es nicht beim gemeinsamen Nachtessen ist und weil es nicht so quasi, die Leute, die ja dann sitzen, die sitzen sehr passiv und sind eigentlich darauf angewiesen, dass jemand wie so vorgibt, was jetzt als nächstes kommt. Und wenn das wegbricht, also ich weiß nicht, sicher auch nicht immer gleich, aber in meiner Vorstellung wäre das dann wie so, wenn es jemand halten muss, dann die Person vorne, damit die anderen den Raum bekommen, um ihre Trauer leben zu können.
Ich verstehe mega gut, was du meinst. Ich glaube nicht, dass das stimmt.
Meinst du nicht?
Nein, wer hält die Trauer? Nicht du. Gott?
Ich bin nicht sicher, ob es so quasi, also ich würde, als erstes hätte ich gesagt, das Ritual. Also ich glaube so, dass wir gemeinsam, wenn man sich jetzt so eine Kapelle vorstellt oder einen Friedhofsraum, dann ist es mal dieser Raum, der ja bewusst dann auch so sehr häufig sehr klar ist. Es ist irgendwie der Ablauf mit Musik und so weiter. Und ich glaube aber zu einem gewissen Teil schon, der Ablauf der Zeit, was kommt wann, ist von der Person gehalten, die das Ritual durchführt. Und ich glaube, wenn ich jetzt oder jemand anderes so quasi völlig in Trauer versinke, nicht mehr sprechen kann und gehe, dass dann so quasi jemand in die Lücke springen müsste und sagen, okay, gut, jetzt machen wir es so, jetzt gehen wir halt raus, oder?
Das meine ich nicht, meine ich nicht. Aber ich meine, du mit deiner Bewusstheit darüber, was du tust, wie du es tust. Und das ist, vielleicht führt das jetzt ein bisschen weg, aber ich glaube nicht. In einem Moment, in dem du merkst, es berührt mich jetzt mega fest und ich muss weinen, könntest du auch das zulassen und quasi einen Moment den Ablauf stoppen und eine Pause machen und das völlig transparent machen?
Das denke ich auch.
Natürlich würden wir lieber sterben, als das zu tun. Das verstehe ich absolut. Das ist, genau gleich.
Genau, das ist wie die andere Seite. Aber ich denke auch, was du gesagt hast, dass nicht ich die Trauer halte, das ist ganz klar. Also es ist wie so, das könnte eine Person gar nicht leisten. Ich denke einfach, so, für mich ist so eine Frage des Abgrunds. Also wenn der Abgrund kurz aufgeht und ich einen Weg finde, auch wieder zurück, um dann das Ritual so quasi weiterzumachen, ja. Ich glaube, dann hat es absolut Platz.
Ja.
Ich glaube aber, wenn ich dann wie selbst in diesem Abgrund versinke, dann für eine Stunde,
ja, nein, das bringt niemand
dann ist es für alle sehr das so, stimmt. Ui, und was machen wir jetzt? Oder?
Das
und,
stimmt.
Aber auch da, ich meine, auch aber das auch könnte da ja etwas auslösen, das vielleicht sehr gut ist. Oder? Aber ja. Also ich würde mich persönlich, wenn jetzt eine Pfarrperson, ich überlege jetzt gerade das Beispiel Beerdigung meines Vaters, da war ich sehr froh, dass ich wusste, da hat jemand die Verantwortung für die nächste Stunde.
Ja.
Und es ist nicht so, dass diese Person dann irgendwann selbst nicht mehr kann und dann die Gruppe noch in einen Prozess kommen müsste, um wer steht jetzt vorne und wer sagt, jetzt ist fertig oder was man dann tun würde. Das war für mich auch ein Abgeben in dieser Situation.
Da hast du natürlich schon recht. Du musst quasi klar genug bleiben können, um nicht zu versinken, weil sonst funktioniert das nicht. Aber ich denke nur so an Stunden oder Sessions mit meinen Schülerinnen, mit meinen Klientinnen, in denen ich merke, irgendwas geht und dann quasi alles anhalte, meinen Plan verlasse.
Ja.
Und das braucht huere viel Mut.
Absolut.
Weil
absolut. Und ich Vertrauen, verlasse. Oder? Also auch von dir, aber auch von der Gruppe an dich.
Und das ist im ersten Moment ist es immer mega unangenehm für alle.
Ja.
Weil, oder die Erwartung ist ja eben, sie führt mich jetzt durch die nächsten 90 Minuten oder was auch immer. Sie macht das jetzt und das hat einen klaren Rahmen und es läuft so. Und wenn dann sie, die das eigentlich machen sollte, sagt Stopp.
Ja.
Das ist so, what the fuck? Aber die Erfahrung zeigt, in jenen Momenten, da passiert immer etwas, was so viel besser ist als das, was ich geplant hatte.
Ja, ja, ja.
Weil dort bricht eben so was ganz anderes durch.
Absolut. Und ich glaube, das ist ja so einer dieser Momente, bei denen man auch keine Regel aufstellen kann, so im Sinn von, ja, jedes Mal, wenn ich meinem ersten Impuls folge, wird es besser.
Nein.
Sondern es ist so, es funktioniert eigentlich nur, weil 99 Mal diese Stunde in Anführungszeichen normal gehalten wird oder 98 oder 50 Mal, was auch immer, also weil es ja auch diese Regel gibt und dann bricht ab und zu etwas anderes auf. Aber wenn es nur wäre, komm, ich habe nichts vorbereitet, ich habe auch selber keine Praxis, ich komme einfach mal, wir machen einfach, dann würde auch dieses Heilige so quasi auch oder diese heiligen Momente ein wenig entwertet werden, weil dann geschehen sie ja meistens nicht, weil der Druck nicht da ist oder das Gehaltene.
Ha.
Also so habe ich das bis jetzt erlebt. Bei Lehrerinnen oder Lehrer, die sich dann nur darauf verlassen haben, ja, da geschieht dann schon etwas, war es dann auch so ein bisschen, dann geschah eben dann nichts, oder?
Nein, aber das ist ja auch, ich kann ja nicht als ich das Gefühl haben, ich verfüge über...
Genau.
Oder? Also
genau.
Ich meine, das wäre anmaßend.
Genau.
Das geht überhaupt nicht. Aber ob es dazu den Druck oder diese Regeln braucht, da bin ich nicht sicher. Ich bin nicht sicher.
Also vielleicht meine ich mit Druck, war ich ein bisschen unspezifisch, aber ich denke nur schon, dass es eine Anfangszeit hat, dass es in einem Raum ist, dass es so quasi logische Abfolgen von Bewegungen gibt und so weiter. Also sowieso eine, dass es eine Grammatik gibt, so quasi von diesen Dingen, das hilft, dass es in eine Art diese Sonderdinge passieren können. Und sonst, wenn
Sonderdinge.
Diese kurz verschobenen Realitätsmomente. Ja, aber ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch eben das Gegenbeispiel von dem sind, ist dann so wie, ja, nur schon die Frage, warum finden wir uns gemeinsam an einem Ort ein, um zu üben oder zu praktizieren, oder? Wenn es so quasi...
Eben, dann wärst du ja dann wieder bei... Alles ist egal. Und das hat ja dann auch gar keine Substanz mehr. Und was du jetzt gesagt hast, erinnert mich an, ich habe Michaela Böhms Buch «The Wild Woman's Way» gehört, als Hörbuch. Sie war zu Gast in unserem Podcast über Tantra. Im Buch, das Buch ist super, bis auf das letzte Kapitel.
Na wirklich?
Ja, dort ist so ein fuck shit. Ja, no. Aber sie sagt zum Beispiel eben, was du gesagt hast, es braucht diese klar abgesteckten Rahmen. Und dann, wenn dieser quasi maskuline Teil oder ja, der Teil, der aus dieser Yang-Energie kommt, abgesteckt ist, dann kann innen drin, quasi im geschützten Rahmen, kann das Weibliche tun, das Yin tun, whatever.
Das ist ganz
spannend. Unstrukturiert, ungeplant.
Das hat ja Maggie Tappert auch so beschrieben, oder? Dass sie bei diesen Ritualen, die sie konstruiert hat, dass sie da ganz klar das selber so quasi sich vorgegeben hat und in diesen Ritualen dann eine enorme Freiheit entstand.
Ja, genau.
Auch wieder diese Grenzen und zum Schutz so quasi des eigenen Authentischen.
Ja, und was du sagst, finde ich das schon auch mega wichtig. Da hast du absolut recht. So dass eben alles ist egal, wir können alle machen, was wir wollen und quasi überhaupt nicht mehr sorgfältig sein mit was fühlt sich sicher an oder wo fühle ich mich geborgen, das ist absolut kontraproduktiv. Also wenn ich mich nicht sicher fühle, habe ich ja auch keine Kapazität, offen zu sein und das Heilige zu spüren.
Ja,
wirklich nicht.
Absolut nicht. Ich denke, das bringt uns ja auch zurück zu diesem Bild vom Verfließen, oder? Ja. Also es sind die wunderschönen Momente, in denen wir verfließen und gleichzeitig aber, wenn wir nur im verflossenen Zustand sind, also vielleicht gibt es Heilige, die das so machen, aber es gibt auch psychotische Leute, die so leben und Leute ja, mit psychischen Krankheiten und dann so quasi dauerverflossen sind. Und das ist ja, also so von außen gesehen, jetzt auch nicht eine erfüllte Lebensform, sondern es ist dann eher streng und
ist genau ein erfülltes Leben. Dazu gehört immer beides, Form und formlos. Und es ist ein spannender Tanz dazwischen.
Ja,
es ist
so.
Nicht so einfach.
Ja, ich finde auch das Beispiel Tanz, oder? Also die freien Bewegungen sind ja auch geknüpft an die Bewegungsmöglichkeiten, die wir mit dem Körper haben. Also gewisse Dinge können wir einfach nicht tun. Und trotzdem heißt das nicht, dass freie Bewegungen nicht möglich wären.
Ja, und so gesehen hat auch Authentizität ganz viel mit Freiheit zu tun, finde ich. Mit Grenzen abzustecken, die keine Mauern sind, macht mich persönlich das freier, mich in der Welt zu bewegen, wenn ich weiß, dass da ist mir wohl, da ist mir nicht wohl, das möchte ich, das lieber nicht.
Ja.
Wenn ich diese Grenzen nicht wahrnehme oder eben mir auch das nicht erlaube, dann wird es sehr schnell sehr unfrei. Dann bin ich bestimmt eben von dem, was andere von mir erwarten oder von meinen eigenen Erwartungen oder von, keine Ahnung, 7000 Jahre Konditionierung.
Ja, genau. Und es ist, ich finde auch, es verliert so den guten organischen Rhythmus. Also ich habe mir jetzt noch gedacht, so zum Authentischsein gehört für mich auch, das ist nicht, also eben, es ist nicht zu schnell, es ist eher langsam, es ist aber auch, es hat eine Form von Rhythmus. Ich war am Wochenende in einem Kurs und da haben wir eine Übung gemacht, haben wir getanzt, zu zweit. Und die Übungsanlage war so quasi, freut euch, dass ihr miteinander tanzt. So, mega schön, Austausch und so. Und jetzt geht eine Person, geht weg. Abrupt. Und dann passiert genau das, was ich jetzt in deinem Gesicht gesehen habe. Es ist sowieso, oh, wieso geht der weg oder geht die weg?
Genau.
Und so völlig auch Fragmentierung und ui, und die Person, die weggeht, für die, also ich war dann weg in dieser Übung und habe gedacht, was habe ich da getan? Jetzt bin ich es war doch so schön und ich habe das auch wirklich gefühlt. Es war nicht irgendwie gespielt, sondern es war schön, mit dieser Person sich dazu zu bewegen und dann weggehen. Und dann habe ich gemerkt, die ganze Gruppe hat den Rhythmus verloren. Also die Musik lief genau gleich weiter wie zuvor, aber die Leute fanden nicht so, bis sie dann wieder bei sich waren, so ein bisschen sich reguliert haben okay, jetzt geht's wieder.
Aha.
Und so dieses kurze nicht authentisch sein können wegen einem Einfluss oder einem Schock oder was auch immer, dass sich das dann so eins zu eins auch im eigenen Bewegungsrhythmus irgendwie zeigt, habe ich sehr eindrücklich gefunden. Ja.
Ich würde schon auch noch mal gerne zu diesem Kommunizieren zurückkommen. Man muss nicht immer nur ein Arschloch sein, wenn man authentisch
schön
ist.
Ja, sehr
Man kann, ja, manchmal ist es nötig, aber man muss nicht. Und im Camp Kieran nennen wir das Authentic Diplomacy.
Ja.
Und so, wie kann ich ein stylisches Nein liefern? Und das ist also dann wirklich gar nicht so einfach.
Wow. Ja, hohe Schule.
Und das Beispiel ist immer, ja, wenn dich jemand fragt, kannst du mir helfen, umzuziehen?
Ja.
Dann zuerst mal merken, möchte ich das? Ja. Möchte ich da tatsächlich mal wieder diese Schränke? Nein, wirklich. Ja. Rumtragen? Nein, okay, ich möchte das nicht. Und dann gibt es etwas quasi, was ich möchte, was irgendwie auch so ein bisschen zu diesem Thema gehört.
Ja.
Zum Beispiel, was weiß ich, Kiste packen oder ja. so.
Oder ich koche die Spaghetti.
Oder ich koche. Ja, ja, genau. Ja. Ah, super.
Ja. Ja.
Das ist mega gut.
Also es ist wie so quasi, ja, ich möchte ja. helfen, das ist nicht, ich bin nicht grundsätzlich, sage ich einfach nein, aber sicher nicht diese Schränke.
Genau, ja. Und dann sagst du, dann würdest du jetzt ja. sagen, ja, ich helfe dir sehr gerne beim Umzug, Schränke oder Möbel tragen ist nicht, lieber nicht oder irgend sowas, aber ich komme dann mit den Spaghetti.
Ja.
Oder ich helfe dir die Kisten packen oder irgendetwas.
Na, super.
Und dann, wenn aber gar nichts, quasi, wenn du gar nichts möchtest, damit zu tun haben, wie sagst du dann nein, ohne eben diese Verbindung so abrupt zu verlassen?
Ja.
Das ist genau das ist dasselbe wie beim Tanz.
Das, ja.
genau ums, das ist mega gut.
Ja. Das ist ja der Punkt. Also so quasi das absolute Nein ist ja auch nicht einfach authentisch, sondern es ist dann einfach, anstatt einer Grenze eine Mauer zu haben oder
ganz
eben
genau,
so dieser
recht,
Abbruch.
Ja.
Und viele, also auch ich selbst, ich springe dann schneller in dieses absolute Nein und denke dann, ja, so bin ich jetzt halt und so quasi. Ja, das ist gar nicht mein, ich bin halt authentisch, ich bin halt so, ich lebe auf einer Alp.
Ja, das stimmt.
Wie hast du gesagt? Diplomatische Nein oder...
Authentic Diplomacy.
Authentische
Diplomatie, ja,
Diplomatie.
Genau.
Das ist wunderschön. Mir kommt auch in den Sinn, es gibt so eine Handgeste dazu, die eine Hand flach, quasi einladend und die andere Hand so quasi stoppend.
Macht nicht Buddha das? So?
Genau, Buddha macht das ja zum Teil. Und es ist, ich finde es so als Ding, so im Sinn von Grenze, Stopp, aber in Verbindung bleiben.
Genau,
und das irgendwie... gut zu können, ohne dann Angst zu haben, ja, also meine, was bei mir dann abläuft, ist so, ja, dann meldet sich diese Person nie mehr, jetzt habe ich nicht geholfen bei diesem Umzug, oder ich bin todmüde und denke eigentlich, shit, warum habe ich jetzt das gemacht, ich hätte ja das und das auch noch tun sollen und bin dann wütend auf diese Person, das ist eine Frechheit, dass die mich gefragt haben, die weiß, dass ich jetzt irgendwie 37 bin, ich mag nicht mehr diese Kisten, also hallo.
Das ist wirklich, es ist genau das, Grenzen haben und in Verbindung bleiben. Das ist mega gut.
Ja.
Das ist dann authentisch, weil es ist ja auch ein authentischer Wunsch von mir, in Beziehung zu sein. Ich möchte ja nicht, eben, ich bin ja nicht Eremitin.
Ja.
Sonst wäre ich das ja.
Ja.
Aber fuck, echt, das ist so das ist eine mega Herausforderung. Oder find so mit anderen zusammen sich auf diesen Prozess einlassen von, was sind unsere Wünsche und wo treffen sie sich und wie können wir Konsens finden.
Absolut.
Jesus Christ. Ja. Das ist echt so, hey, nein. Weil eben, ich bin genau gleich. Es ist für mich mega einfach zu wissen, was ich will.
Ja.
Und dann ist so, das ist mir, das möchte ich. Entweder kommst du mit oder dann gehe ich halt allein.
Punkt.
Ja. Das ist nicht so elegant.
Mega. Ja, und das, was das Ganze ja noch schlimmer macht, ist, dass alle anderen so unerleuchtet sind.
Also, ja, hurri wirsam.
Ja, zum Teil dann sogar möglichst authentisch und bewusst gesetzte Grenzen doch beim anderen etwas auslösen kann, was mit der Geschichte zu tun hat, oder?
Ja,
und dann macht es das Ganze ja noch einmal schwieriger, weil es irgendwie dann, ja, wenn dann alle so in diesem Ding sind, ja, okay, ich höre das, das möchtest du nicht, ist schön, hast du es gesagt, ist super, bei mir ist es das und das, okay, gut. Dann, wow, aber dann kann es ja auch sein, was? Spaghetti? Ja, scheiße auf die Spaghetti. Der Schrank ist mega schwer.
Du blöde
Kuh.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Und dann musst du das aushalten.
Genau, genau.
Tja.
Ja.
Willst du das hier stehen lassen?
Ich wollte dich jetzt fragen, ob du mir beim Umzug hilfst, aber das getraue ich mich jetzt natürlich nicht mehr. Ich habe jetzt noch gedacht, So in welchen Momenten so eine natürliche Authentizität, vielleicht, dass wir mit dem aufhören, so quasi als etwas. Und ich denke eben, der Tanz, finde ich, ist so etwas, also das authentische Tanzen am wahrscheinlich noch am einfacher alleine, aber dann auch so in Bewegung mit anderen. Ich finde, das ist so ein Ort. Ich finde, Lachen ist auch so ein Ort. Also wenn etwas lustig ist, ist es einfach lustig. Also dann ist es wie nicht so, haha. Also muss es ein bisschen differenzierter sagen. Wenn man natürlich so quasi, ja, das Lachen hat ja auch diese soziale Komponente. Ja. Aber ich meine jetzt so, dass ich kann nicht anders, ich muss jetzt einfach lachen. Ich glaube, der Teil ist dann auch, hat auch so etwas Authentisches. Schwimmen. Ich habe jetzt gedacht, Schwimmen ist auch so etwas, das irgendwie schwierig ist. Oder so gewisse Sportarten, finde ich, die zum Beispiel so Kampfsportarten, ich glaube, bei denen ist wie so das unauthentisch sein in diesem Moment oder nicht bei sich sein, ist, glaube ich, schwierig, respektive ich glaube, es hilft so, ja, weil, also man spielt ja zum Beispiel in einer Kampfsportart nichts vor, sondern man ist ja in diesem Austausch und sonst kriegt man eins auf die Nase. Also unauthentisch boxen ist irgendwie komisch.
Hast du nicht das Gefühl, das kann man schwimmen und all diese anderen Sportarten kann man sich auch gut einfach mit dem Kopf durch navigieren? Ich weiß es nicht, ich bin nicht erfahren genug.
Die Frage ist für mich dann so ein bisschen, ja doch, du hast recht, wenn man so quasi, ich nehme mir jetzt vor zu schwimmen, weil ich will irgendwie XY und da gehe ich jetzt durch, stimmt. Ja.
Ja, auch beim Tanzen, wenn ich, ja. Also wir können behaupten, man sieht das.
Ja, stimmt.
Das würde ich jetzt ganz stark behaupten, stimmt. Man sieht es. Ist ein Tanz authentisch oder nicht?
Stimmt.
Ist der Schwumm?
Ja.
Woher kommt der Schwumm?
Genau. Ja, und auch so diese Tempofrage respektive, geht es einfach darum, etwas abzuspulen oder geht es darum, wirklich in dieser Bewegung zu sein?
Ja. Ich glaube, ich würde das auch so ähnlich in diesen ungefilterten Gefühlen und Bewegungen.
Ja.
Danke vielmals fürs Losen. Unsere nächste Folge dann nimmt uns mit an einen der sogenannten Kraftorte der Schweiz, wo wir von der Leiterin der Forschungsstelle Kraftorte Schweiz hören, was Akkupunkte sind und warum ihr Sohn beim Gespürenlernen sehr hilfreich war. Bis in 2 Wochen, merci vielmals und habt eine gute Zeit. RefLab.